Deutschlandfunk. Der Tag.
Es war heute der Tag der politischen Reaktion, nachdem Russland seine Ankündigung wahrgemacht hat und Bulgarien und Polen tatsächlich das Gas abgedreht hat.
Gazprom's announcement that it is unilaterally stopping gas deliveries to certain EU member states is another provocation from the Kremlin. But it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. This is something the European Commission has been preparing for in close coordination and solidarity with member states and international partners. Our response will be immediate, united and coordinated.
Eine Provokation des Kremls, ein Erpressungsversuch, aber die EU sei vorbereitet und man werde unverzüglich vereint und koordiniert reagieren, sagt Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Wie wird diese Reaktion aussehen und wie gut vorbereitet ist die EU wirklich auf einen Gasstopp? Darüber sprechen wir gleich. Und beinahe schon passend dazu ging es in Berlin vor allem um die Wirtschaft. Wirtschaftsminister Habeck gab den erwartbar trüben Konjunkturausblick und Finanzminister Christian Lindner stellte seinen Nachtragshaushalt vor.
Wir können nicht zulassen, dass es zu Strukturbrüchen in der Wirtschaft kommt. Wir können nicht hinnehmen, wenn die Menschen unter steigenden Energiepreisen leiden. Wir können jetzt nicht damit aufhören, Impfzentren und kostenfreie Bürgertests zu finanzieren. Und wir haben Verpflichtungen gegenüber der Ukraine.
Also viele Schulden, aber auch viel Entlastung für die Bürger. Die Frage ist nur, ist diese Entlastung auch sinnvoll? Auch darüber sprechen wir in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 27. April 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Russland macht also ernst mit den Drohungen, am Gashahn zu drehen, zumindest ein kleines bisschen. Polen und Bulgarien erhalten, wie gestern angekündigt, kein Gas mehr von Gazprom. Angeblich, weil sie sich weigern würden, in Rubel zu zahlen. Ein Erpressungsversuch, sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wir haben es gerade eben im Intro gehört. Und es zeigt einmal mehr, dass das Thema der Energieversorgung ein europäisches ist. Reden wir also über diesen Erpressungsversuch, wenn man ihn so nennen will? Reden wir über Rubelzahlungen und reden wir über EU-Sanktionen? Und wir fragen nach in Brüssel bei unserem Korrespondenten Peter Kapern. Hallo Peter.
Hallo Philipp.
Welchen Reim macht man sich in Brüssel darauf, warum jetzt ausgerechnet Polen und Bulgarien kein Gas mehr geliefert bekommen sollen? Kauft man den Russen das ab, dass es an den Rubelzahlungen liegt?
Naja, dazu hat sich Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, eben nicht wirklich detailliert geäußert. Also erstmal könnte man sich ja ausmalen, dass mit Polen und Bulgarien zwei Staaten getroffen wurden von diesem Gasstopp, die ganz besonders klar sich positioniert haben gegen den russischen Angriffskrieg. Polen hat so lautstark wie kein anderes EU-Land den sofortigen kompletten Energieboykott aus Russland gefordert. Bulgarien steht ganz eindeutig an der Seite der Ukraine, ist andererseits hochabhängig von russischen Gaslieferungen. Also möglicherweise wollte man Polen für seine starke Positionierung und Bulgarien wegen seiner hohen Verletzlichkeit treffen.
Also ist das eher nur ein vorgeschobenes Argument. Ist es wirklich so, dass die Polen und Bulgaren die einzigen waren, die nicht in Rubel bezahlt haben, sich nicht auf dieses komische Konstrukt eingelassen haben?
Das ist eine ganz schwierige Frage, Philipp. Schauen wir nochmal zurück. Vor ein paar Wochen, da hat Wladimir Putin gesagt, ab jetzt muss Öl, Gas, Kohle insbesondere Gas in Rubel bezahlt werden. Und er hat dafür ein ganz komplexes Bezahlsystem entworfen, das Ausweichmöglichkeiten offen lässt, Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. Also er hat gesagt, alle Rechnungen müssen künftig bei der Gazprom-Bank bezahlt werden. Das kann weiterhin so geschehen, wie es in den Lieferverträgen vorgesehen ist. Und da steht in den allermeisten Verträgen drin, Euro oder Dollar. Dann müssen die Empfänger des Gases ein weiteres Konto, ein Rubelkonto bei der Gazprom-Bank eröffnen und die Bank beauftragen, die bezahlten Devisen in Rubel umzuwandeln. Jetzt ist es so, dass einige Länder der EU, unter anderem Bulgarien und Polen, gesagt haben, wir werden niemals in Rubel bezahlen. Das ist dann, ja, wenn man streng diesem Verfahren folgt, auch gar nicht nötig. Andere Länder, beispielsweise Ungarn, die haben gesagt, natürlich bezahlen wir auch in Rubel, wir tun alles, wir gehen jeden Pakt mit dem Teufel ein, nur um unsere Gasversorgung zu retten. So hat es im übertragenen Sinne Viktor Orban gesagt, der ungarische Regierungschef. Nun gab es heute einen Bericht der Agentur Bloomberg unter Berufung auf Personen bei Gazprom, die gesagt haben, vier Länder hätten bereits in Rubel bezahlt, beziehungsweise vier Unternehmen aus vier unterschiedlichen Ländern der Europäischen Union und 10 weitere Unternehmen, die Gas aus Russland beziehen, hätten bereits die geforderten Rubelkonten eröffnet. Fest steht, die G7, die EU haben sich eigentlich geschworen, nicht direkt in Rubel zu bezahlen, aber die EU-Kommission hat sehr, sehr lange dieses Dekret Putins unter die Lupe genommen und hat gesagt, naja, man kann diesem Dekret folgen, ohne gegen die europäischen Sanktionen zu verstoßen. Man kann ein Rubelkonto eröffnen, das ist nicht verboten laut europäischen Sanktionen, aber wenn man dann weiter seine Rechnungen, wie es in den Verträgen steht, in Euro und Dollar zahlt und dann der Gazprom-Bank und Gazprom mitteilt, wir betrachten unsere Rechnung damit als beglichen an, dann ist das sanktionskonform. Nicht sanktionskonform ist es aber, wenn man direkt in Rubel bezahlt. Darauf hat Ursula von der Leyen heute noch einmal hingewiesen. Und eine solche Bezahlung unmittelbar in Rubel, das hätte scharfe, schwere Konsequenzen für die jeweiligen Unternehmen, die dies tun. Was aus dem Bloomberg-Bericht aber nicht hervorgeht, das ist, ob die vier genannten Unternehmen in Euro und Dollar gezahlt haben, die dann bei der Gazprom-Bank in Rubel umgetauscht worden sind oder ob die direkt in Rubel bezahlt haben. Das geht aus den Informationen der Gazprom-Quellen, die Bloomberg da hatten, nicht hervor. Insofern kann man heute nicht sagen, ob da bereits europäische Firmen dabei sind, die eigenen Sanktionen zu unterlaufen oder dagegen zu verstoßen.
Was möchte denn die EU jetzt machen? Geht sie dieser Sache nach?
Ich bin mir sicher, dass sie dieser Sache nachgeht. Ich bin mir sicher, dass sie da in engstem Kontakt steht, weil die EU würde es nicht akzeptieren können, wenn Käufer von russischem Gas hier die europäischen Sanktionen unterlaufen. Andererseits kann man sich auch eigentlich kaum vorstellen, dass Unternehmen in Deutschland, Frankreich, in Polen, im Baltikum oder sonst wo in der Europäischen Union dies auch tatsächlich tun. Das wäre ja doch dann ein enormer Image-Schaden, ein enormer Geschäftsschaden, der da dran hängen würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass hinter dieser Geschichte, die Bloomberg da veröffentlicht hat, ein Stück russischer Propaganda steckt, die einfach nur nachweisen will, dass die europäischen Gaskäufer in die Knie gegangen sind vor dem Dekret des russischen Präsidenten.
Jetzt wirken Polen und auch die Bulgaren sehr gelassen, beides Länder, die Vorsorge getroffen haben und weiter sind in ihrem Bestreben, unabhängig zu werden. Sagen Sie, ist man in der EU generell auch so gelassen?
Nein, natürlich nicht. Ursula von der Leyen hat eben darauf hingewiesen, dass Polen und Bulgarien jetzt Gas aus den Nachbarländern bekommen. Erstmal vorübergangsweise. Die beiden Länder selbst haben darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr sehr lange von russischem Gas abhängig sein werden. Polen hat Zugriff auf LNG-Terminals an der Ostseeküste, an der polnischen wie auch an der Küste baltischer Staaten. Bulgarien baut gerade an einer Gasleitung Richtung Griechenland und über diese Leitung könnte dann Gas aus Aserbaidschan über Griechenland nach Bulgarien geliefert werden. Das heißt also, die Abhängigkeit von Russland, dieser Länder, wenn sie denn jetzt im Moment überhaupt noch existiert, im Falle Polens scheint das gar nicht mehr so sehr der Fall zu sein, dann wird das nur noch vorübergehend sein. Ursula von der Leyen hat gepriesen die Tatsache, dass in der Europäischen Union auf Drängen der Kommission in der Vergangenheit sogenannte Interkonnektoren gebaut worden sind. Das sind Gaspipelines, die grenzüberschreitend sind und die sozusagen die segregierten nationalen Energiemärkte miteinander verknüpfen. Und dank dieser Leitung könne man jetzt eben Gas aus den Nachbarländern nach Polen und Bulgarien schicken. In Wahrheit ist dieses Thema Interkonnektoren aber ein sehr düsteres Kapitel der europäischen Energiegeschichte, denn die allermeisten, die allerwichtigsten wichtigsten Interkonnektoren, die sind nie gebaut worden, aus zwei Gründen. Beispielsweise, weil die Mitgliedstaaten ihre nationalen Energiemärkte vor der Konkurrenz aus dem Ausland abschotten wollte. Das gilt beispielsweise für Frankreich, das den Bau eines Interkonnektors nach Spanien immer verweigert hat. Oder aber, weil die Energieversorger gesagt haben, der ganze Spaß rechnet sich für uns gar nicht. Das Ding läuft doch gut so, wie es jetzt läuft. Damit verdienen wir genug und ausreichend. Und das Ergebnis dieses Versagens ist, dass beispielsweise die LNG-Terminals an der spanischen Küste, wo das ganze Flüssiggas aus Nordafrika ankommt, nicht genutzt werden können, um dieses Flüssiggas durch ein Pipeline-Netz bis nach Nordeuropa zu schicken, damit es hier die Abhängigkeit in Deutschland von russischem Gas mildern kann. Da zahlt die EU also einen hohen Preis dafür, dass diese Interkonnektoren eben nicht so gebaut worden sind, wie die Kommission das vor vielen Jahren schon vorgeschlagen hatte.
Peter, das heißt, wenn Ursula von der Leyen wie heute davon spricht, man werde vereint, koordiniert und vor allem solidarisch reagieren jetzt auf die russische Ankündigung bzw. auf den russischen Lieferstopp, dann mag das möglicherweise stimmen, was die Willenshaltung angeht. Nur, dass man das kann, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, das ist in der Tat so. Die Möglichkeit, sich gegenseitig auszuhelfen mit Gaslieferungen hin und her, die ist einfach technisch limitiert. Man kann noch andere Dinge unternehmen, man kann gemeinsam auf dem Gasmarkt auftreten als Käufer und dann als Großeinkäufer bessere Preise erzielen. Darauf setzt beispielsweise die bulgarische Regierung, die sagt, das eigentliche Problem des russischen Lieferstopps ist nicht, dass uns jetzt das Gas ausgeht, sondern dass das Gas, das wir jetzt einkaufen müssen, extrem teuer wird. Also da könnten dann vielleicht die Konsumenten davon profitieren, dass die EU als gemeinsamer Ankäufer auftritt, wie das ja schon seit Monaten strittig unter den Mitgliedstaaten diskutiert wird. Aber in der Tat muss Ursula von der Leyen natürlich auch immer von dem Wunsch, von der Hoffnung getrieben sein, dass der Schulterschluss, der europäische Schulterschluss gegenüber Russland nicht gefährdet wird durch das, was Russland tut. Und genau so interpretiert man ja den Gasstopp Richtung Polen und Bulgarien als weiteren Versuch, Putins einen Keil in die Europäische Union zu treiben.
Was meint sie denn, wenn sie sagt, man sei darauf vorbereitet und werde jetzt koordiniert agieren? Heißt das, es wird jetzt neue Strafmaßnahmen gegenüber Russland geben?
Naja, das ist ja auch schon seit längerer Zeit im Gespräch. Also darauf vorbereitet, wenn sie das sagt, dann meint sie damit natürlich, dass die EU schon seit geraumer Zeit, so wie auch die Mitgliedstaaten unterwegs sind, um an allen Ecken und Enden der Welt Gas, Flüssiggas, Pipeline-Gas, was auch immer aufzutreiben, um die Abhängigkeit von Russland zu minimieren. Das ist natürlich das eine. Es gibt Gremien, die quasi permanent beraten oder sehr schnell einberufen werden können, wie heute der Koordinierungsrat Gas, der die Lage dann gleich heute Morgen besprochen hat. Das ist das eine, aber unabhängig davon arbeitet die EU-Kommission in der Tat am 6. Sanktionspaket und da soll dann insbesondere ein Embargo für russisches Öl eingeschlossen sein. Wir erinnern uns, im 5. Paket, da war der Verzicht auf Kohleimporte aus Russland eingeschlossen. Der Verzicht auf Gasimporte, der fällt vielen Ländern, unter anderem Deutschland, sehr schwer, sodass das im Moment noch kein absehbares Thema ist. Aber vom Öl mag man sich gerne lösen. Und wir erinnern uns gestern, da war Robert Habeck in Polen, um dafür zu sorgen, dass durch Öllieferungen, die über Polen laufen können, die Raffinerien in Ostdeutschland weiter arbeiten, weiter produzieren können, wenn tatsächlich Deutschland kein russisches Öl, das derzeit noch dort verarbeitet wird, mehr importiert. Und es gibt Experten, wie beispielsweise den Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum, der sagt, der Gasstopp, den Russland da gestern Abend verfügt hat für Polen und Bulgarien, das sei eine direkte Reaktion darauf, dass Robert Habeck erfolgreich in Warschau war, geregelt hat, dass dieses Öl demnächst zu den Raffinerien in Deutschland kommt und damit Deutschland sich unabhängig macht von russischem Öl. Das sei eine Botschaft aus Moskau gewesen nach dem Motto, liebes Deutschland, treib es nicht so weit, mit deinen Bemühungen von unseren Lieferungen unabhängig zu werden, sonst drehen wir euch auch noch den Gashahn ab. Südekum sagt allerdings auch, dass das wohl in Wahrheit nur ein russischer Bluff sei.
Peter, danke dir.
Sehr gerne, Philipp.
Das Entlastungspaket für die hohen Energiepreise steht. Das Bundeskabinett hat es beschlossen, muss jetzt natürlich noch durch den Bundestag. Wirklich schnell ging das alles nicht, wurde ja schon im März vorgestellt und sieht im Großen und Ganzen auch immer noch so aus wie damals. Was ist also drin? Die Energiesteuer auf Benzin wird für 3 Monate gesenkt. Einkommenssteuerpflichtige Erwerbstätige bekommen einmalig 300 Euro. Außerdem gibt es nochmal zusätzlich 100 Euro Kindergeld. Und das 9-Euro-Monatsticket für den ÖPNV soll es tatsächlich geben. Ab Juni immerhin 3 Monate lang. Klingt nach viel und reichlich, aber die Frage steht weiter im Raum, wie zielgerichtet und dementsprechend sinnvoll ist das Ganze. Es ist ja Teil eines neuen Schuldenpakets, im Politikerdeutsch Ergänzungshaushalt, von 40 Milliarden Euro.
Es ist für einen Finanzminister, der das Ziel der Solidität der öffentlichen Haushalte zu einer Priorität erklärt hat, keine befriedigende Zahl. Aber es ist Ausdruck auch von staatspolitischer Verantwortung, dass in diesem Jahr die Bundesregierung handelt.
Tja, das sagt der Finanzminister Christian Lindner, der mit seiner Partei FDP ja eigentlich ganz anderes vorhatte. Aber er handelt jetzt. Die Frage ist natürlich, handelt er auch richtig? Also rechnen wir jetzt nach und unser Rechner im Hauptstadtstudio ist mein Kollege Jörg Münchenberg. Hallo Jörg.
Hallo Philipp.
Ausgerechnet Christian Lindner macht ohne Ende Schulden. Wo stehen wir jetzt bei diesem Haushalt?
Ja, es ist schon eine bittere Pille, muss man sagen. Aber natürlich muss man dem Finanzminister auch zugute schreiben, er hat sich diese ganzen Krisen nicht ausgesucht. Corona ist natürlich da vorne weg zu nennen. Dann haben wir natürlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und das mit den ganzen Folgewirkungen, dass das natürlich auf die Energiepreise durchschlägt und so weiter. Also wir haben jetzt 100 Milliarden Neuverschuldung für 2022, die hatten wir aber eh schon, das sind die Corona-Maßnahmen plus die 40 Milliarden, die man eben jetzt in diesem Ergänzungshaushalt reingepackt hat. Also landen wir bei 140 Milliarden Neuverschuldung und kommen dann für 2022, das Haushaltsjahr, auf 483 Milliarden Euro. Vielleicht eine Zahl noch, die ich auch noch loswerden müsste an der Stelle. Es gibt ja noch das sogenannte Sondervermögen, das sind aber eben auch Schulden für die Bundeswehr, 100 Milliarden. Dazu will ja die Koalition auch das Grundgesetz ändern. Die tauchen bei diesen ganzen Rechnungen nicht auf. Da sagt das Finanzministerium, die fließen ja erst nach und nach ab, nämlich dann, wenn eben Waffen und Ausrüstung für die Bundeswehr ausgegeben werden. Das ist aber durchaus umstritten, ob man das so machen kann. Aber in jedem Fall sind die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind da nicht dabei.
Okay, Sondervermögen, Ergänzungshaushalt. Es wird also ein bisschen getrickst. Im Kern sind es Schulden. Was eigentlich mit der Schuldenbremse?
Ja, die wird natürlich dieses Jahr gerissen, aber das ist insofern nicht so tragisch, sage ich mal, weil das natürlich immer absehbar war, weil wir eben ja noch eine ziemlich angespannte Corona-Lage haben. Im nächsten Jahr soll das aber anders werden. Da will der Finanzminister, das hat er nochmal klar benannt, die Schuldenbremse wieder einhalten im Grundgesetz. Das hieße aber, er darf dann nur noch 7,5 Milliarden Euro zusätzliche Kredite aufnehmen. Das ist natürlich ein eklatanter Sprung von jetzt 140 Milliarden auf 7,5. Dann im 2023. Aber der Finanzminister sagt, Corona, da bräuchten wir dann schon nicht mehr so viel Geld. Aber es gibt natürlich auch viele Kritiker, natürlich auch vor allem in der Ampelkoalition, bei den Grünen und bei der SPD, die sagen, es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren. Corona, weiß man ja nicht, was passiert. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Die Frage, ob Russland nicht doch noch den Gashahn abdreht. Also es gibt da viele Stimmen, die sagen, wir werden das auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht schaffen. Aber der Finanzminister bleibt dabei. Es ist sein festes Ziel. Wir werden sehen, wo wir dann landen.
Weil man es natürlich von einem FDP-Finanzminister auch irgendwie erwartet, dass er sich Effizienz auf die Fahnen schreibt. So, jetzt wird aber erstmal Geld ausgegeben. Gehen wir das Ganze mal durch. Nach Effizienz auch. Die Einmalzahlung, die 300 Euro Energiepauschale für alle Arbeitenden einmal. Und dann gibt es ja noch mal die 100 Euro Kindergeld drauf. Klingt gut, klingt aber auch ziemlich teuer.
Ist schon so. Also Energiepauschale bekommen eben alle, die einkommensteuerpflichtig sind. Das heißt aber auch, es muss versteuert werden, das Geld. Das kriegt man nicht also einfach so obendrauf für netto. Da gibt es aber auch den Vorwurf zum Beispiel, dass die Rentner sind da außen vor. Also Rentner, die eben keinerlei Einkommen haben, die wenig Geld zum Leben haben, die aber gleichzeitig natürlich auch von den hohen Energiekosten betroffen sind. Die sind da noch außen vor. Da sagen auch die Sozialverbände, das greift zu kurz. Aber auch Insgesamt muss man sagen, ist diese Maßnahme ein bisschen umstritten, weil es geht, man geht ja schon mit dem Prinzip Gießkanne vor. Das heißt, eben jeder, der Einkommen hat, kriegt eben erstmal diese 300 Euro. Bei dem Kindergeld ist es so 100 Euro pro Kind, aber das wird auf den Kinderfreibetrag auch angerechnet. Das heißt eben Leute, die gut verdienen und vom Freibetrag mehr profitieren als vom eigentlichen Kindergeld, die profitieren von diesen 100 Euro nicht. Also da hat man eine gewisse Lenkungswirkung und da sagen zum Beispiel die Sozialverbände, das hätte man eigentlich auch sich eben für andere Maßnahmen auch gewünscht, dass man da einfach zielgerichteter das Geld an die gibt, die es halt wirklich nötig haben.
Aha. Wie viel bringt die Senkung der Benzinsteuer?
Ja, die ist natürlich hoch umstritten. Das war vor allem der Wunsch der FDP, muss man sagen, hier ein Zeichen zu setzen. Da sollte natürlich auch die Wirtschaft, also Spediteure zum Beispiel, Fuhrunternehmen sollten natürlich da auch von profitieren. Das Problem ist natürlich ein grundsätzliches, weil insgesamt will ja die Ampel eher Energie verteuern, um somit auch eine gewisse Lenkungswirkung zu erzielen, sprich, dass man eben mit Energie auch sparsamer umgeht. Da handelt man natürlich genau dagegen, wenn man sagt, man macht Benzin jetzt billiger, weil eben die Menschen sollen ja eigentlich eher weniger fahren oder öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das Problem, ein anderes ist auch, dass davon natürlich alle profitieren. Also egal wie viel ich verdiene, ob ich jetzt einen dicken SUV fahre oder eben nur ein kleines Auto, also alle profitieren davon gleichermaßen. Und da sagen manche Kritiker dann auch, gerade ärmere Menschen, die haben ja dann zum Beispiel überhaupt kein Auto, die profitieren davon überhaupt nicht. Die Maßnahme ist auch relativ teuer, kostet ein paar Milliarden. Und die Frage ist natürlich auch, der Ölpreis schwankt ja so stark von Tag zu Tag. Also da kann es eben sein, wie gesagt, als man diese Maßnahmen beschlossen hat, war der Ölpreis deutlich höher als jetzt. Da stellt sich schon die Frage, braucht man überhaupt so eine Maßnahme, die ja auch nur für 3 Monate gilt und die zugleich eben so viel Geld kostet.
Und am Ende fahren sie alle noch mehr Auto. Aber das 9-Euro-Monatsticket für den ÖPNV, könnte das dafür sorgen, dass Menschen dann tatsächlich weniger Energie verbrauchen, weil sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen?
Tja, da gehen die Meinungen eben auch weit auseinander. Die Grünen waren bei der Vorstellung dieses Pakets natürlich hellauf begeistert und haben gesagt, genau das ist es ja, was wir wollen, dass die Menschen eben jetzt animiert werden, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Aber zum Beispiel der Städtetagspräsident Marc Lewe hat jetzt im Deutschlandfunk gesagt, das sei ein nettes Geschenk, aber ist eben nicht zu Ende gedacht. Das heißt eben jetzt Juni, Juli, August kann man schön preiswert ÖPNV nutzen. Und dann ist die Frage, was dann? Dann springen die Leute vielleicht wieder ab. Oder es wird vielleicht sogar noch schlimmer, weil auch die Verkehrsbetriebe leiden natürlich unter den hohen Energiepreisen. Also die Frage ist, ob diese Maßnahme eben nicht sehr schnell verpufft. Die Länder sagen ja sowieso, wir brauchen eigentlich viel mehr Geld vom Bund. Im Augenblick will der Bund 3,7 Milliarden für den Nahverkehr zuschießen. Die Länder sagen, das ist viel zu wenig. Zumal von diesen 3,7 Milliarden sind allein schon 2,5 Milliarden für dieses Sonderticket 9 Euro veranschlagt. Und man muss einfach wissen, es gibt ja das Ziel, bis 2030 sollen die Fahrzahlen im öffentlichen Nahverkehr verdoppelt werden. Das heißt, da muss man sehr viel Geld investieren, um natürlich auch die Attraktivität zu erhöhen. Und insofern ist natürlich die Gefahr jetzt schon da, dass man jetzt eine hübsche Aktion hat. Da werden natürlich auch viele begeistert vielleicht zugreifen, aber am Ende ändert sich eben gar nichts.
Mhm. So, du hast es jetzt schon gesagt, die hohen Energiepreise und auch die Lebensmittelpreise, die treffen ja vor allem die sozial Schwachen, weil die eben für solche Sachen prozentual mehr ausgeben müssen von dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld. Aber die Maßnahmen, da ist viel Gießkanne dabei. Was wäre denn beispielsweise sinnvoller gewesen? Was war noch in der Diskussion, was jetzt nicht gekommen ist?
Also man kann sagen, sowohl die, vor allem die Sozialverbände, aber eben auch die Verbraucherschutzverbände sagen, alle zielgerichteten Maßnahmen, also alle Maßnahmen, die darauf abzielen, dass den Menschen geholfen wird, die wirklich wenig Geld haben und dann eben durch einen direkten Betrag, also 100 Euro nochmal zum Beispiel fürs Kindergeld oben drauf, Kinderbonus oder direkt sogar eine pauschale Auszahlung. All das ist viel sinnvoller als eben so breit gestreute Maßnahmen, wo man keine Lenkungswirkung hat, wo eben alle am Ende profitieren. Und man muss ja auch sehen, gerade Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, hat ja auch immer wieder gesagt, wir haben natürlich einen Wohlstandsverlust jetzt durch die Entwicklungen Ukraine, sprich, dass eben die Energiepreise so hoch sind, dass die Inflation so hoch ist, über 7%. Natürlich saugt das uns auch Kaufkraft, entzieht uns Kaufkraft. Aber das muss man eben auch ein Stück weit akzeptieren. Und manchmal habe ich schon auch den Eindruck, dass der Staat natürlich im guten Willen versucht, dagegen zu halten, aber dann eben auch übers Ziel hinausschießt und eigentlich nicht akzeptieren will, dass es diesen Wohlstandsverlust eben auch tatsächlich gibt.
Und deswegen für alle ein bisschen. Politischer Kompromiss steckt da ja dahinter. Die Grünen freuen sich über das ÖPNV-Ticket, die FDP freut sich über die Energiesteuer, die gesenkt wird. Wessen Handschrift ist ja am meisten sichtbar?
Also ich würde tatsächlich sagen, es ist eben ein Kompromiss. Jeder muss sich darin wiederfinden, auch um des Koalitionsfriedens natürlich. Insofern hat man das schon sehr gut austariert. Aber das ist eben am Ende der Fahnenstange sozusagen eben auch das Problem, weil jeder seine Ziele da auch durchsetzen wollte oder seine Ziele, seine Anliegen durchsetzen wollte, wird es eben A, sehr teuer und B, nicht unbedingt zielgerichtet, auf was man sich jetzt da am Ende verständigt hat. Aber das Paket wird sicherlich so durchkommen. Und die Frage ist ja schon, es gibt ja schon auch Spekulationen über ein drittes Entlastungspaket, das dann aufgelegt werden müsste, wenn zum Beispiel die Inflation eben weiter hoch bleibt und auch welche Folgen vielleicht auch der Krieg in der Ukraine haben wird. Das ist ja teilweise eben noch gar nicht absehbar.
Klingt ja schon ein bisschen fast nach GroKo. Da hat man ja auch immer gesagt, da wurden die Differenzen immer schön mit Geld zugeschüttet.
Das stimmt, aber wir haben eben auch einen Finanzminister zum Beispiel, der die Schuldenbremse einhalten will. Also insofern geht es ja schon auch um politische Profilierung und die FDP, das ist nun mal einer ihrer Markenkerne, wird es sich nicht leisten können, da einfach diesen Markenkern von heute auf morgen aufzugeben. Also da ist schon mehr, ich sag mal, Reibung enthalten in diesem Dreierbündnis als jetzt bei der Großen Koalition.
Ich denke, wir werden noch viele interessante Gespräche in den nächsten Jahren über Haushalte dieser Ampelkoalition führen. Danke dir, Jörg.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Auch heute wieder. Ich bin Philipp May. Wenn Sie mir oder uns schreiben wollen, dann bitte hier entlang, dertag@deutschlandfunk.de. Bis bald und tschüss.